Bunte Kittel, der Podcast für ein menschlicheres Gesundheitssystem.
Hallo und ein weiteres Mal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts der Bunten Kittel. Wie immer ganz kurz zu uns, dass ihr wisst, wer euch heute durch die Sendung führt. Ich bin Lukas Kemmesies, Arzt aus Magdeburg und heute an meiner digitalen Seite.
Ja, hallo, ich bin Esther. Denen, die Folge mit Frau Dr. Jonka Isert, Ärztin einer Kinder- und Jugendpsychiatrie in Berlin, nicht gehört haben, stelle ich mich gerne nochmal vor. Ich bin seit einem guten Jahr jetzt bei den Bunten Kitteln, habe 2018 meine Ausbildung zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin abgeschlossen in Berlin. Und bis vor 2 Monaten habe ich seitdem in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie dort auch gearbeitet und bin jetzt letzten Monat nach Bochum gezogen und habe ein Logopädie-Studium begonnen. Genau, und jetzt gibt es dann vielleicht auch bald hoffentlich eine Ortsgruppe in Bochum für alle HörerInnen aus dem Ruhrpott.
Perfekt. Schön, dass du mit dabei bist heute. Bunte Kittel für alle nochmal, die heute zuhören, ist eine Bewegung, die sich für alle Berufsgruppen im Gesundheitssystem einsetzt und eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und vor allem auch der Vergütung fordert. Denn seit knapp 20 Jahren ist es in Deutschland nun mal so, dass bestimmte Leistungen in diesem System besser vergütet werden als andere. Wobei nicht die immer medizinische Notwendigkeit im Vordergrund steht, sondern eben vor allem oftmals der finanzielle Anreiz. In unserer Vorstellung von den bunten Kitteln gehört sich so etwas nicht und deshalb möchten wir dies gern ändern. Und dazu laden wir uns jede Woche ein oder wie heute zum Beispiel auch mal mehrere Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ein, um mit ihnen mal mehr, mal weniger kontrovers über diesen Ansatz oder oft auch über ganz unterschiedliche Themen zu diskutieren und zu sprechen. Und damit zu unseren heutigen Gästen. Heute sind bei uns zum einen Tobias Hoffmann. Er ist leitender Oberarzt an der Charité in der Klinik für Psychosomatik und ist auch politisch aktiv. Er ist nämlich auch im VDEE aktiv, dem Verband Demokratischer Ärztinnen und Ärzte, aus welchem wir auch schon mal die Vorsitzende Nadja Rakowitz in unserer damals 3. Folge zu Gast hatten. Dazu möchten wir gleich noch mehr hören, aber erstmal schön, dass du da bist, Tobias.
Hallo, grüße euch, danke.
Hi. Ja, und dem Tobi, dem haben wir es auch zu verdanken, dass wir noch einen zweiten Gast haben heute, denn das ist Innocenti Jurastov. Innocenti, von allen eigentlich immer Enno genannt, ist Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin, ebenfalls auch an der Charité. Und Tobi hatte die Idee, ihn noch mit einzuladen, da er sich unter anderem auch sehr stark bei dem gerade erst abgelaufenen Streik der Angestellten der Charité politisch eingesetzt hat. Wir freuen uns ganz doll, dass du da bist, Enno. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung.
Hallo, ihr beiden.
Hi. Ja, dann wollen wir vielleicht auch direkt einsteigen. Und wir bleiben jetzt mal direkt bei dir, Enno. Erzähl uns vielleicht kurz in ein paar Sätzen von deinem Werdegang, dass auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch einen besseren Eindruck von dir bekommen können.
Ja, ich bin in Russland geboren, habe hier in Deutschland aber relativ viel gelebt. Erst in Westdeutschland, Niedersachsen, bin dann nach Berlin gezogen zum Studium der Medizin, dann nach Gießen, wo ich auch die Doktorarbeit abgeschlossen habe und bin dann aufgrund auch von der Schwangerschaft meiner Frau nach Berlin wieder zurückgezogen, auch um an der Charité zu arbeiten. Habe in der Anästhesiologie angefangen in Benjamin Franklin, bin dann vor allen Dingen auch für die Kindernarkosen und Kreißsaal gewechselt nach dem Virchow-Klinikum und bin dort Facharzt geworden, habe meine Zusatzbezeichnung Notfallmedizin abgeschlossen und bin in die Fachärzteschaft reingekommen, also bin Facharztsprecher und dadurch dann auch politisch aktiver geworden, insbesondere jetzt mit den Tarifverhandlungen. Die laufen seit letzten Dezember, ehrlicherweise, und dort relativ viele kennengelernt und sehr viel auch jetzt dafür eingesetzt, dass wir einen neuen, besseren Tarifvertrag bekommen.
Genau. Ja, spannend. Es ist immer toll, so die Werdegänge von unseren Gästen zu hören. Vielleicht auch jetzt nochmal zu dir, Tobias. Vielleicht kannst du auch nochmal ein bisschen was zu dir selbst erzählen und wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt heute stehst.
Ja, gerne. Also ich komme aus Südwestdeutschland ganz ursprünglich, habe in Marburg und dann in Berlin studiert, also schon lange in Berlin, und bin vor 20 Jahren an die Charité gekommen. Da habe ich angefangen, war zwischendurch mal weg für, ich glaube, insgesamt zwar so 2 Etappen, 4,5 Jahre in Neuruppin. Bin erst Internist geworden, dann Psychosomatiker, und genau, schon eine Weile Oberarzt und in der leitenden Oberarztfunktion seit, ich weiß es gar nicht, 7 Jahren oder so. Genau, das ist jetzt in etwa der, so ist es aktuell. Und das gesundheitspolitische Engagement ist eigentlich seit, ich weiß es gar nicht so genau, ich muss mal sagen, so 11 Jahren bin ich zumindest im VDRE. Ich war politisch eher fern der Gesundheitspolitik engagiert und ansonsten auch noch seit, ich glaube, 5 Jahren haben wir einen Arbeitskreis an der Charité zum Thema Ökonomisierung. Das ändert jetzt auch dabei seit einer Weile. Und wechselnde Menschen, das sind auch nicht nur ÄrztInnen, wobei ich glaube, im Moment sind wir relativ ÄrztInnen dominiert, war mal ein bisschen anders auch, wechselt immer so ein bisschen. Und da haben wir an der Charité auch Veranstaltungen gemacht zu verschiedenen Themen, die sich eigentlich immer um Ökonomisierung und die Folgen gedreht haben. Genau, vielleicht soweit erstmal.
Ja, sehr schön. Aber vielleicht bleiben wir dann ganz kurz dabei, wenn ihr beide auch in dem Arbeitskreis seid. Wie habt ihr euch kennengelernt?
Vielleicht fange ich mal an sozusagen als, genau, also los ging es tatsächlich, ich meine, es war 17, da war der Anlass eigentlich tatsächlich, waren auch die Aktivitäten der, ja nicht nur Pflegekräfte von Verdi an der Charité, die ja dann auch in einem Streik gemündet sind, das war auch, gar, auch nicht der erste. Und die Frage, wenn man die Entwicklung bezüglich Ökonomisierung in den Krankenhäusern oder im Gesundheitssystem allgemein sieht, wie wir auch ärztlich was machen können, erstmal sowas, glaube ich, einfach tatsächlich. Und das ist dann aber eben auch glücklicherweise auch nicht nur ärztlich gewesen. Initiative war schon so und im Lauf der Zeit hat sich dann eigentlich so als unser Aktionsfeld, haben sich Veranstaltungen rausgestellt. Das war dann durch Corona so ein bisschen schwierig, weil wir uns nicht so richtig zu Online-Geschichten durchringen konnten. Und jetzt haben wir aber wieder im Sommer eine gemacht und eine nächste auch schon, ich sag mal, auf Tasche. Mal gucken, wann wir die machen. Und ja, also tatsächlich war es erstmal der Wunsch, sich gegenseitig auszutauschen und damit irgendwie auch zumindest erstmal an die, ja, überwiegend war es wahrscheinlich schon Charité-Öffentlichkeit, wobei es kamen auch viele von außerhalb. Zu den Veranstaltungen waren erstaunlich gut besucht. Wir hatten eigentlich immer so 100 Leute da. Ich war ein bisschen überrascht. Jetzt zuletzt war es dann Hybrid. Genau, das war so ein bisschen der Versuch, das Thema mehr, ja, dem mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen, auch an den Orten, wo wir tätig sind.
Waren das ausschließlich Leute aus dem Gesundheitssystem selbst oder auch, also gut, ich sag mal, letztendlich gehört ja jeder zum Gesundheitssystem. Das versuchen wir hier auch immer so ein bisschen klar zu machen. Aber ich meine Leute, die in dem System arbeiten.
Die zu den Veranstaltungen gekommen sind oder die bei uns im Arbeitskreis dabei sind? Zu den Veranstaltungen?
Zu den Veranstaltungen.
Genau, ja, so ganz genau, obwohl doch, naja, aus den Anwesenheiten, das waren schon alles Leute, die in irgendeiner Form mit dem Gesundheitswesen zu tun haben, entweder indem sie dort arbeiten oder indem sie sich damit in irgendeiner Form gesundheitspolitisch beschäftigen.
Enno, wolltest du auch noch was dazu sagen, wie ihr euch kennengelernt habt?
Genau, also letzten Sommer war das, wurde ich darauf aufmerksam durch eine Mitarbeiterin eigentlich und habe die Veranstaltung dann besucht. Natürlich durch Corona war das so Telefonkonferenzen, habe mir das angehört, Ökonomisierung im Gesundheitssystem. Fand das sehr interessant und auch wichtig. Und da haben wir auch wirklich diese Veranstaltung dann im Sommer geplant. Das war relativ komplex auch wegen Corona, die aber dann wirklich in einer relativ, meiner Meinung nach, auch erfolgreichen Veranstaltung gemündet ist. Da waren, ich glaube, 60 oder 70 Leute, also im Hybrid, dann vorhanden. Auch gute Diskussionsbasis, war ein bisschen kurz und trotzdem sehr interessant. Und ich bin wirklich sehr gespannt auch auf nächste Veranstaltungen, die insbesondere das Zahlsystem angeht. Ne, das ist so unser nächstes Ziel, irgendwie eine Veranstaltung insbesondere zu DRGs vorzubereiten. Das wird schwierig jetzt zum Winter und die Gruppe und die Ökonomisierung, also üblich so ein bisschen durch verschiedenste Veranstaltungen, mit unregelmäßigen Treffen, aber das versuchen wir jetzt auf jeden Fall weiterhin zu forcieren, dass wir das weitermachen. Aber kennengelernt den Tobias habe ich ja im Sommer oder im Frühling und fand das super spannendes Thema und auch wichtig.
Ja, total. Ich würde sagen, wir bleiben auf dem Laufenden, was das nächste Treffen angeht, des Arbeitskreises für Ökonomisierung beziehungsweise gegen und können euch auch gerne im Podcast dann von dem Termin erzählen, falls ihr Interesse habt, dabei zu sein.
Ich möchte gerne noch was zu dem Arbeitskreis ganz gerne fragen. Im Prinzip überschneiden wir uns da ja relativ stark, dann auch mit Bunte Kittel. Und wie wurde das denn 2017 ins Leben gerufen? Warum haben sich Leute dann dafür, also nicht, haben sich ja wahrscheinlich schon vorher dafür interessiert, aber wie kam es dann zur organisierten Interessensgemeinschaft, sage ich mal? Und wie hat sich das dann auch über die Zeit, jetzt auch seitdem du dabei bist, dann Enno entwickelt?
Ja, warum haben wir damals angefangen? Also die sich am Anfang getroffen haben, waren schon irgendwie interessiert, in irgendeiner Form kritisch, was die Ökonomisierungsprozesse angeht. Und wie gesagt, der Auslöser war tatsächlich, dass es eben von Verdi auch sozusagen handfest im Sinne von Streiks Aktionen gab. Und das war der Auslöser, sich zusammenzutun, zu sagen, okay, was können wir vielleicht dazu tun? Und das war der Auslöser. Und dann waren wir am Anfang, würde ich mal sagen, oft so 5 Leute um den Dreh rum, 4, 5, 6. Mittlerweile haben wir eigentlich einen Kreis, wie gesagt, hat Enno ja schon gesagt, das ist unterschiedlich, wie viele dann da dabei sind, auch ein bisschen in wechselnder Besetzung. Das ist, glaube ich, so 10, 11 Leute, die jetzt im Moment dabei sind. Genau, und das war der Anlass. Und primär schon auch was an der Charité zu machen. Und zu den Veranstaltungen haben wir aber auch ein bisschen breiter eingeladen und darüber versucht, Öffentlichkeit zu schaffen. Naja, mir ist gerade noch eingefallen, was wir in der Corona-Zeit gemacht haben, war auch länger an einem Papier gearbeitet, was so ein bisschen unsere Vorstellung eher auch im Sinne von Positivformulierung, wie wir uns Gesundheitswesen anhand von ein paar Eckpunkten anders vorstellen können. Damit sind wir dann gar nicht so groß hausieren gegangen. Es war jetzt ganz interessant, weil wir hatten mal ein Treffen, so ein bisschen informeller, wo wir den Tom Shaw, das ist der Koordinator dieser Regierungskommission zur Krankenhausreform. Interessanterweise hat es die da auch interessiert, was wir aufgeschrieben haben.
Ja, genau, das können wir vielleicht nochmal auch transparent machen an dieser Stelle, dass ich über einen Artikel im Ärzteblatt dann nochmal auf den Tom Shore, so wie du gerade schon gesagt hattest, der Leiter der neu eingesetzten Regierungskommission von Lauterbach ist. Den hatte ich für ein Interview angefragt. Der hat aber gesagt, dass er sich aus durchaus nachvollziehbaren Gründen, die er sehr schön erklärt hat, eben das nicht so gut vorstellen kann, weil er eben versuchen muss, da irgendwie auch zwischen den unterschiedlichen Interessenparteien zu vermitteln. Und dann hatte er dich, Tobi, vorgeschlagen und du dann eben noch Enno, und so sitzen wir dann heute hier, genau. Aber dann nehmt uns doch mal mit und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch rein in eure Diskussion innerhalb dieser Gruppe. Worüber redet ihr? Was sind eure Vorstellungen? Und dann auch diese Positivvorstellungen, die du gerade schon beschrieben hast, für ein vielleicht hoffentlich besser funktionierendes Gesundheitssystem, als wir es derzeit vorfinden.
Ja, also worüber wir jetzt zuletzt viel diskutiert haben, ist eben die Frage, wie kriegen wir Gesundheitsversorgung hin zu einer Daseinsvorsorge und zu einer Bedarfsorientierung, also zu einer Orientierung am Gemeinwohl. Da sind wir natürlich überhaupt nicht die Einzigen. Ich würde sagen, ganz viele Menschen, Gruppierungen sagen, das geht so nicht mehr weiter. Das geht aus meiner Sicht bis in Kreise, die das aber konkret in den Vorschlägen, die sie machen, nicht bewirken können. Das kann man vielleicht schon so sagen. Und womit wir uns beschäftigt haben, ist einerseits, wie kommen wir zu mehr Kooperation? Oder wir fordern das einfach, dass das das Prinzip sein muss, statt Wettbewerb, der auch noch fragmentiert ist, also in verschiedenste kleine Interessensgruppen. Das geht dann von ambulant gegen stationär, das geht von bis hin zu Krankenhaus gegen Krankenhaus, das geht Kasse gegen Krankenhaus, wenn man die ganzen Abrechnungssysteme und MD versus Controlling, also medizinischer Dienst, der ja nicht mehr der Kassen der medizinische Dienst ist, aber die prüfen, dass die Krankenhäuser richtig abrechnen, versus die Controlling, ich sage jetzt mal Apparate der Krankenhäuser, was immer weiter hochgezüchtet wird, was aus unserer Sicht nicht in eine richtige Richtung läuft. Also das ist ein wichtiger Aspekt. Dann ging es um das, was ich schon gesagt habe, so Gemeinwohl- und Gemeinnützigkeitsprinzip, auch unter dem Punkt Bedarfsorientierung, wo wir auch überhaupt nicht als Einzige natürlich denken, dass im Moment einfach viel zu stark schon, sage ich mal, die Euros im Kopf von uns allen bis hin zur handelnden Ebene sozusagen eine Rolle spielen. Einfach, dass ganz schnell nicht mehr die Frage ist, was ist jetzt gut für den Patienten, die Patientin, sondern wie kann ich das abbilden? Das heißt dann ja schon, lässt sich das eigentlich abbilden? Was damit dann gemeint ist, kriege ich dafür so viel Geld, wie ich Aufwand betreibe? Ich glaube, das ist auch eine Notwendigkeit für die, die im Krankenhaus arbeiten, weil das eben die Grundlage dafür ist, dass man Personal hat. Aber das wäre ein weiterer wichtiger Punkt. Also das wären jetzt zwei, die wir, glaube ich, eingehender diskutiert haben über die Zeit. Genau, vielleicht mache ich da erstmal einen Punkt und dann, weiß ich nicht, entweder fragt ihr oder Enno ergänzt noch.
Ja, ich hätte jetzt auch erstmal Enno gefragt, ob er noch was ergänzen möchte.
Ja, das hat ja Tobias schon gesagt. Und es geht halt immer oder ist halt seit den DRGs, die sicherlich vielleicht irgendwann mal eine Berechtigung hatten, jetzt mittlerweile absolut nicht mehr. Die Abrechnung wird immer mehr wirklich nicht mehr patientenorientiert, sondern krankenhausorientiert durchgeführt, die teilweise ja blutige Entlassungen stattfinden, einfach nur damit relativ zügig diese DRGs abgerechnet werden können.
Ich will gar nicht groß unterbrechen, aber vielleicht erklär den Punkt mal. Ich fand es gerade interessant, was du gesagt hast. Warum denkst du, oder vielleicht habt ihr das ja sogar auch schon diskutiert, dass die DRGs mal eine Berechtigung hatten?
Ja, das ist ja, also man muss ja überlegen, wie das alles zustande gekommen ist. Und ich glaube, man hat schon immer irgendwie überlegt, wie kann man irgendwie ein Krankenhaus optimieren. Und ich glaube persönlich, es hat keine Berechtigung gehabt. Aber man hat schon immer irgendwie versucht, was zu ändern, um irgendwie Geld daran zu schaffen, um Patienten versorgen zu können. Und ist dann anfangs ja darauf gekommen, jetzt mittlerweile gibt es so viele unterschiedliche, komplexe Abrechnungsmöglichkeiten, die einfach nicht mehr tragbar sind einfach.
Sei jetzt vielleicht auch mal kritisch dahingestellt, ob der Anreiz, Geld in die Krankenhäuser zu bekommen, war, die PatientInnen besser versorgen zu können. Aber ja, hoffen wir, dass es mal so war und dass es nur sich in eine negative Richtung entwickelt hat.
Ich würde sonst vielleicht auch nochmal ergänzen, also um nochmal so ein bisschen das größere Bild zu sehen. Also ich glaube, dass die DRGs eher so einen, vielleicht so ein Kristallisationspunkt sind, auch was jetzt auch symbolhaft sehr, sehr wichtig ist und was natürlich tatsächlich ein Mist ist. Und dass man aber schon gucken muss, dass der Prozess eigentlich der Ökonomisierung, das heißt, dass man das Gesundheitswesen, ich sage jetzt mal, zurichtet ganz bewusst, um Geld verdienen zu können, dass der eigentlich seit 40 Jahren läuft, seit Anfang der 80er. Mitte der 80er ist das Profitverbot für Krankenhäuser abgeschafft worden. Das gab es vorher. Das heißt, da durften Krankenhäuser kein Geld verdienen. Da wurde am Ende des Jahres spitz abgerechnet. Und wenn die Krankenhäuser mehr Geld eingenommen hatten, als sie brauchten, dann haben sie es zurückgezahlt. Und wenn sie weniger hatten, haben sie was bekommen. Nannte man Selbstkostendeckungsprinzip. Und man hatte ja dann die Idee, dass es sowas wie eine Kostenexplosion gibt. Das war so ein bisschen der ideologische Vorspann, um sowas wie DRGs einzuführen und Kostendämpfungsmaßnahmen und solche Dinge durchzuführen, weil man dachte, es wird zu teuer. Letztlich hat man dann eben Profite ermöglicht, was es privaten Kliniken, die dann auch vor allem mit Einführung der DRGs viel stärker auch die Szene übernommen haben, ermöglicht haben, tatsächlich Geld zu verdienen. Das heißt, das muss man sich ja klar machen, es wird Geld verdient aus den versicherten Geldern, die ja eigentlich in ihrer Verwendung ganz klar vorgesehen sind für Behandlung und unmittelbare Betriebskosten und eben nicht zum Beispiel für Ausschüttung von Dividende.
Beziehungsweise ergänzend noch dazu eben auch die Finanzierungsmittel der Länder, ne? Also duales Finanzierungsprinzip, das zählt ja trotzdem damit dazu, aber hauptsächlich sicherlich.
Genau, aber die sind ja für die Investitionen gedacht. Das trägt natürlich auch dazu bei, dass die Richtig. Krankenhäuser nicht genügend Geld haben, weil da im Jahr, ich glaube, 3 Milliarden Euro einfach fehlen, die von der öffentlichen Hand nicht bezahlt werden. Auch das ist ja eigentlich, steht ja sogar so im Gesetz drin.
Genau, aber halt ich meinte damit, dass natürlich die privaten Akteure, die du angesprochen hast, ja trotzdem auch noch über die Länder selbst mitfinanziert werden. Ne? Also im Prinzip werden letztendlich Akteure, bei denen am Ende ein Profit für meinetwegen Aktionäre stehen soll, über Steuergelder am Ende auch noch finanziert, wenn man so möchte.
Genau, die Krankenhäuser, ne? Also die Investitionen werden zumindest zum Teil bei den privaten auch mitfinanziert, genau. Stehen ja auch im Landesbettenplan dann drin und so, haben Versorgungsauftrag und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, das Problem ist, dass sie finanziert werden, sondern dass es möglich ist für Krankenhäuser, damit Gewinn zu machen. Und ich würde auch denken, dass wir leben in einem Wirtschaftssystem, das auf Wachstum ausgerichtet ist und wo Profitmargen kleiner werden. Das heißt, es braucht einfach immer mehr Bereiche, die ökonomisiert werden. Und das Gesundheitswesen war dran, ist immer noch dran. Und da werden eben Renditen erwirtschaftet, die in anderen Bereichen gar nicht mehr zu holen sind. Also wenn ich höre 10-15%, wo kriegt man das noch? Deswegen ist es hochattraktiv. Und es folgt eben ja der neoliberalen Erzählung, dass privat das besser kann als der Staat oder die öffentliche Hand oder gemeinnützige Organisationen. Und in dem Zusammenhang würde ich dann auch die Einführung der DRGs eigentlich letztlich als eine Verschärfung dessen sehen, was schon vorher passiert ist, weil es dadurch eigentlich leichter möglich geworden ist, Gewinne zu erzielen, weil ich das gleiche Geld kriege, wenn ich aber weniger Personal vorhalte, um es jetzt mal runterzubrechen.
Und interessanterweise dadurch ja eigentlich noch eine größere Kostenexplosion entstanden ist.
Ja, also die Ausgaben fürs Gesundheitswesen entwickeln sich ja eigentlich deswegen, also ich würde ja sagen, es gab eigentlich keine wirkliche Kostenexplosion. Die Ausgaben fürs Gesundheitswesen gehen hoch, das stimmt, aber sie bewegen sich eigentlich auf einer Linie mit dem Bruttoinlandsprodukt. Also ich glaube zwischen 10, 11, 12%, das ist jetzt in den Corona-Jahren, ist das so ein bisschen auseinandergewichen. Da ist tatsächlich ein etwas höherer Anteil nochmal ausgegeben worden. Aber im Endeffekt war der Anteil der Ausgaben fürs Gesundheitssystem gemessen an der Gesamtwirtschaftsleistung, am Bruttoinlandsprodukt, eigentlich stabil. Die Ausgaben sind gewachsen, ja, und man hatte auch weniger Geld. Also die Krankenkassen haben viel weniger eingenommen. Es war aber ein Einnahmenproblem. Es gab ja auch mal Zeiten, da gab es, auch das ist immer noch so, wir haben Arbeitslosigkeit, wir haben niedrig bezahlte Jobs, wir haben eine massive Schere zwischen hohen und niedrigen Einkommen. Und da es aber eine Beitragszumessungsgrenze gibt, das heißt, die hohen Einkommen tragen ja gar nicht in gleichem Maße zu den Einnahmen der Krankenkassen bei, während die niedrigen Einkommen einfach niedrig sind. Also kann man sich auch ganz schön anschauen, die Kurven. Also das Problem ist dass das nicht mit der Entwicklung Schritt gehalten hat. Aber die Ausgaben des Gesundheitssystems sind eigentlich immer gleich geblieben. Prozentual gesehen natürlich, nicht absolut.
Genau, was uns natürlich auch interessieren würde, ich glaube, viele unserer HörerInnen haben natürlich auch das verfolgt, den großen Streik an der Charité. Aber vielleicht könnt ihr uns ja auch noch mal was erzählen, was jetzt in der Öffentlichkeit noch nicht so bekannt ist, was gefordert wird, wie es entstanden ist.
Es ging ja im Dezember, ging es darum, dass eine neue Tarif Verhandlung anstand, einfach weil es immer Perioden gibt, wo man dann neu verhandelt. Das ist jetzt, also letztes Jahr im Dezember haben wir uns dann zusammengesetzt, auch mit dem Marburger Bund, mit den Kollegen des Marburger Bundes und haben beraten, was wir da machen, ob wir jetzt den ganzen Mantel kündigen sollten oder eben das, was kündigbar ist, ohne den Mantel zu kündigen. Das ist hauptsächlich die Entgeltbatterie. Und haben uns da erst einmal entschieden, im Dezember erstmal, wie gesagt, diese Entgeltbatterie zu kündigen. Das heißt, sind runterzubrechen auf 4 Punkte, sozusagen auf die elektronische Zeiterfassung, die Bereitschaftsdienste, die bei uns im Tarifvertrag im Moment tatsächlich unendlich sind. Also wir haben da keine Grenze. Verschiedene Zuschläge auf Bereitschaftsdienste, Nachtdienste. Wir hatten das im Dezember relativ skeptisch erst einmal gegenüber dem Marburger Bund als Ärzteschaft mit relativ kleiner Gruppe angefangen zu diskutieren, auch in kleineren Gruppen, was wir da fordern wollen würden und insbesondere auch mit der Option auf Gesprächsbedarf der anderen nicht kündigbaren Themen dann, die im Mantel stehen. Wir haben sehr, sehr viele Treffen gehabt Anfang des Jahres. Ich weiß gar nicht, vielleicht eigentlich gefühlt jeden Abend 2 Stunden diskutiert in verschiedenen Gruppen, zur auch Gleichberechtigung, zu sowas wie Mutterschaft, Mutterschaftsurlaub oder Elternzeit, dass da keine Nachteile entstehen, Top-Sharing und eben auch Entgelt haben wir da diesen linearen lineare Entgelterhöhung von damals dann 6,9 uns darauf geeinigt. Das war noch bevor eben die Energiekrise oder der Ukraine-Krieg zustande kam, wo noch überhaupt nicht absehbar war, dass die Inflation dann so extrem hoch steigt. Bereitschaftsdienste uns darüber unterhalten, wie wir sie deckeln können oder ob wir sie eben mit Zuschlägen bezuschussen wollen und auch Nachtzuschläge diskutiert und verschiedenste andere Themen. Schlussendlich haben wir im April dann angefangen, auch mit dem Vorstand dann zu diskutieren, unsere Themen dann vorzuschlagen. Da war schon es soweit, dass eben abzusehen war, dass die Inflation eigentlich unsere Forderungen fast schon klein machen ließ. Das ist immer so die Nachfrage auch der Ärzteschaft, warum so wenig, und das würde ja nicht mal die Inflation irgendwie decken. Mussten wir uns relativ oft auch nicht verteidigen, aber es erklären, dass das nicht abzusehen war. Hatten dann mehrere Termine. Der erste Termin war ja auch, waren wir relativ medial auch gehalten. Das war ja diese Katastrophe, als wir vom Vorstand eingeladen wurden in das Klinikum Benjamin Franklin der Charité, in einen Raum, der so ein bisschen ja schulungshaft aufgebaut war, wo nebenan mit der Motorsäge Bäume gesägt wurden, wo wirklich auch mit der Maske während der Corona-Welle sich kaum zu unterhalten ging, auch schon untereinander nicht, und es abzusehen war, dass auch mit dem Vorstand es schwierig werden würde, so dass wir dann gesagt haben, okay, wir bräuchten einen anderen Raum oder wir brechen das einfach ab, weil wir uns da auch so nicht ernst genommen gefühlt haben, ehrlicherweise. Der Vorstand hat dann gesagt, es gibt keinen anderen Raum, und haben wir uns dann entschieden, okay, dann lassen wir das tatsächlich sein, weil einfach die Umstände es nicht zugelassen hätten, dass man sich vernünftig unterhalten hätte können, sodass der erste Termin so leicht verschenkt war von beiden Seiten. Den zweiten Termin hatten wir dann im Veranstaltungsort, der vom Marburger Bund dann freigestellt wurde, im Aquino Hotel durchgeführt, an der Charité Mitte ist das, also zumindest in der Nähe der Charité Mitte. Dort haben wir uns dann also die Forderungen dargelegt. Der Vorstand zeigte sich da sehr wenig beeindruckt von, hat verschiedenste Gruppen dann ins Leben gerufen für jedes Thema, also so ne, Entgelt, aber auch Patientensicherheit und da gab es vier Themen, die wir jeweils mit einigen Mitgliedern des Vorstands diskutiert haben. Die wurden auch ja teilweise fruchtbar, teilweise aber auch so, dass manche Mitglieder des Vorstands nicht so sehr informiert in diese Treffen reingegangen sind, sodass man dann nochmal alles erklären musste, nochmal die Forderungen wiederholen musste, das nochmal diskutieren musste, sodass es sich relativ in die Länge gezogen hat. Und schlussendlich haben wir uns da auf einige Sachen geeinigt, die dann aber bei dem nächsten Treffen mit dem Vorstand nochmal neu diskutiert werden mussten, weil sie anscheinend nicht weitergegeben wurden von den Gruppen. Ja, schlussendlich sind wir in verschiedenste Angebote dann reingeraten vom Vorstand, die weit, weit unter unseren Forderungen lagen. Also initial war zum Beispiel die lineare Erhöhung des Entgelts, was uns wirklich sekundär war oder ist immer noch, von 1,6% dann angeboten wurde. Das war natürlich ein riesen Schock so ein bisschen, weil wir das ja damals dann schon in einer größeren Gruppe, die wir in der Telegram, im Telegram-Medium aufgebaut haben, erklären mussten, was natürlich für Unmut gesorgt hat. Deswegen wir dann weitere Termine eigentlich gefordert haben, immer wieder, wo diese Forderungen immer mit Angeboten beantwortet wurden, die eigentlich nur minimal sich irgendwie in unsere Richtung ja, bewegt haben, sodass wir dann schlussendlich im September ein Angebot bekommen haben, was zwar relativ gut auf Zuschläge ging, aber insbesondere für Bereitschaftsdienste. Das heißt, nicht für die ganze Ärzteschaft, insbesondere für die Kollegen, Kolleginnen, die jetzt in der Notfallversorgung arbeiten, auf den Intensivstationen oder auf den, in den Notaufnahmen, sondern wirklich auf Bereitschaftsdienste. Das hat uns nicht gereicht. Dann hatten wir immer das Problem, dass in unserem Tarifvertrag ja Mehrarbeit und Überstunden anders definiert sind, sodass Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die reduziert haben und auf Teilzeit gegangen sind, einfach aufgrund von Gründen eben, dass man zu anstrengende Arbeit hat und deswegen reduziert hat, diese dann aber durch die Arbeitgeber dazu ja nicht gezwungen wurden, aber schon dann die Dienstpläne so aussahen, dass sie dann hinzugezogen waren für Mehrarbeit, die dann eben nicht bezuschusst wurde mit Überstunden, sondern erst dann, wenn die Teilzeitkräfte dann die 100% erreicht hätten, würden sie dann die Überstunden bekommen. Das ist natürlich lukrativer dann für die Arbeitgeber, diese Gruppe der Teilzeitarbeitenden mehr arbeiten zu lassen, weil das günstiger ist als eben die Vollzeitkräfte. Das wollten wir abschaffen. Wir wollten halt die Mehrarbeit initial ganz vom Vertrag streichen, dass es die Definition nicht gibt, dass wirklich jede Art von Stunden oder von Arbeit, die oberhalb des bestimmten Zeitraums, ob es jetzt 50% sind oder 70% oder 80% der Teilzeit Arbeitenden als Überstunden gewertet wird. Da haben wir sehr ja, auf den Widerstand gestoßen, weil dann immer vom Vorstand das Argument genommen wurde, dass das dann ausgenutzt werden würde, dass alle dann in Teilzeit gehen würden, damit sie dann mehr arbeiten könnten, um eben Überstunden zu generieren und diese 15% mehr zu bekommen, was absolut abstrus ist und auch sehr schwer zu argumentierbar war durch den Vorstand und auch immer noch einfach eine Benachteiligung von dieser Gruppe besteht, sodass wir da gesagt haben, okay, nee, wir sind damit nicht zufrieden. Wir haben sehr lange auch mit dem Marburger Bund dann überlegt, ob wir den Mantel direkt kündigen. Das wäre dann, ne, man kann es quartalsweise machen, also nicht monatlich, sondern jeweils quartalsweise. Und dann müsste man ein Quartal warten, bis man die Themen, die man gekündigt hat, also sprich den Mantel, dann auch bestreiken hätte können. So dass wir uns da entschieden haben, einen Warnstreik zu machen für die Themen, die wir bestreiken können, aber eben mit dem Hintergrund, dass es natürlich für die Arbeitsbedingungen der Kollegenschaft da ist. Also wir wollen weder irgendwie mehr Geld oder sonstiges, sondern Ziel ist es immer gewesen und ist es immer noch, diese Mehrarbeit und Überstunden, Bereitschaftsdienste so teuer zu machen, dass es nicht damit wir Geld bekommen, sondern damit es unattraktiver wird für den Arbeitgeber, damit mehr Personal eingestellt wird und eben nicht auf diese Art zugegriffen wird. So, genau, und da haben wir angefangen, eben unter Julian Gabrisch, das ist sicherlich ein Name, und auch Jana Reichert, sie sind sehr federführend da gewesen, haben sehr viel organisiert, auch mit der Ärzteschaft und in der Gruppe. Wir haben selber Poster gedruckt, wir haben organisiert, dass die Poster auch überall aufgehangen werden in einer Nachtaktion quasi. T-Shirts gedruckt, auch alles in Vorleistung. Also der Marburger Bund hat uns sicherlich unterstützt, aber nicht so, wie wir das erhofft haben. Wir haben auch erfragt, ob wir da Social Media Studentenschaft oder irgendwen bekommen, der uns da hilft, weil wir natürlich als Ärzte zwar wieder Social Media schon mal gehört hat, aber nicht so pfiffig sind wie die Studenten. Haben das immer wieder so ein bisschen versprochen bekommen vom Marburger Bund. Das ging aber teilweise nicht aufgrund von verschiedenen Argumenten, relativ kurzfristig auch, was sehr frustrierend war für uns, weil tatsächlich dann wir alles organisiert haben, oder zumindest den Großteil, da will ich auch gar nicht den Marburger Bund jetzt irgendwie schämen oder so, sondern es ist einfach nur im Landesverband Berlin-Brandenburg sind sie relativ klein aufgestellt, ich glaube 8 Mitarbeiter sind es, so dass die das gar nicht alles stemmen hätten können, was Julian und Jana so gestemmt haben und auch die restliche Ärzteschaft in der Telegram-Gruppe. Und mittlerweile waren wir da schon über 800 Leute. Das war schon relativ groß. Wenn man überlegt, dass wir 2700 Ärzte sind an der Charité, dann kann man sicherlich ein paar Chefpositionen abrechnen. Einige, die im Mutterschutz sind oder in Elternzeit. Und dann sind wir bei knapp 1000 Leuten schon echt gut aufgestellt gewesen. Haben da recht viel koordiniert und uns zu diesem Warnstreik entschieden, der ja meiner Meinung nach war das so ein bisschen ein Unsicherheitsfaktor, weil wir nicht wussten, wie viele jetzt schlussendlich kommen werden. Am Schluss waren es ja 1300 Leute laut Polizeibericht, was uns, also mich zumindest, sehr, sehr sprachlos gemacht hat, als ich da auf der Bühne stand und diese Menge gesehen habe. Das war viel zu organisieren, auch mit der Notfallversorgung, man macht ja so einen Notfallplan, bietet man dem Arbeitgeber an, der hat es abgelehnt, was schade ist, weil natürlich wir dann auch wieder auf uns gestellt waren und der Ärzteschaft erklären mussten, dass natürlich nicht jeder streiken kann, dass die Notfallversorgung der Patienten, Patientinnen weiterhin gewährleistet werden muss. Und da bin ich auch super dankbar den Leuten, die in der Klinik sein mussten, quasi einfach nur um die Notfallversorgung zu gewährleisten. Das sind so unsichtbare Helden gewesen. Aber die Leute, die dann auf dem Platz waren und auch relativ viele Probleme hatten, also wir hatten vor dem Streik, glaube ich, jeder, also Julian, Jana und auch der Marburger Bund, also ich hatte alleine täglich 30 Anrufe, ungefähr vor dem Streik täglich, die dann gefragt haben, ja, können wir das oder nicht, weil die Ärzteschaft einfach so diese Mentalität hat, immer doch vorsichtiger zu sein, patientenfreundlicher Patientensicherheit zu gewährleisten. Also es ist nicht so, wie ein Kollege von mir gesagt hat, früher hat man einfach am Streiktag das Tor quasi mit einer Kette zugemacht und dann war es das. Und wir Ärzte fragen eine Woche vorm Streik, dürfen wir das, können wir das und wie erkläre ich das meinem Personaler oder meiner Klinik? Es war schwierig, denen das zu verdeutlichen, dass das ja ein Grundrecht ist, auf das wir ja das Recht haben, einfach diesen Streik durchzuführen, dass man sich nicht abmelden muss theoretisch, dass man einfach nicht erscheinen braucht, dass auch keine Nachfragen, keine Repressalien erlaubt sind. Also war wirklich eine schwierige Situation auch, weil da ehrlicherweise schon ein bisschen was vom Marburger Bund kam, aber in diesen langen E-Mails, die wir dann übersetzen mussten, in kürzere Sachen und auch viel Redundanz da war. Insgesamt war ja der Warnstreik von am 5. Oktober von 0 bis 23.59. Den haben wir auch so durchgezogen. Zusätzlich haben wir, also Julian Jana und ich und auch andere der Tarifkommission, uns entschlossen, eine Demo zu machen, unabhängig von dem Streik, weil das dem MB ein bisschen zu heikel war, dass man da nicht irgendwelche Sachen fordert, insbesondere der Presse gegenüber, die man nicht fordern darf, weil man sie noch nicht gekündigt hat. Das ist auch immer so eine Rechtssicherheit, ne? Also sonst ist man relativ zügig im Gerichtsverfahren, wenn der Arbeitgeber sagt, ja, das dürft ihr gar nicht fordern, weil das habt ihr noch gar nicht gekündigt. Deswegen hat eigentlich die Ärzteschaft diesen Zug dann zum Friedrichstadtpalast geplant und auch durchgeführt, und das war auch eine echt super Aktion, wo wir den Karl Lauterbach laut gerufen haben, dass er mal aus dem Fenster guckt. Hat er nicht gemacht, zumindest nicht sichtbar. Aber insgesamt war es ein sehr guter Erfolg, sehr großer Erfolg, und auch von vielen Ärzten, die ich ehrlicherweise auch nicht alle einfach kennen kann, höre ich immer wieder auf dem Gang, wann streikt die wieder, und das war sehr gut und es wird sicherlich also auch nochmal kommen, denke ich mal, weil wir nach dem Streik nochmal Verhandlungen hatten, die weiterhin nicht viel gebracht haben, sodass wir jetzt am Überlegen sind, wie wir weiter vorgehen. Das Problem ist natürlich, okay, den Mantel, wenn ich noch kurz zwei Minuten, wenn wir den Mantel kündigen wollen würden, was so ein bisschen danach aussieht, ist es schwierig zu sagen, wo man dann landet, weil viele Angst haben natürlich, dass man im Graubereich ist, dass man in den VKA fällt oder dass man gar keinen Vertrag mehr plötzlich hat.
Sag mal bitte für alle, genau, was VKA ist.
Und genau, was ein Mantelvertrag sozusagen überhaupt für die, ja, was es ist.
Genau, ja, der Mantelvertrag ist halt einfach der ganze Vertrag, der ganze Tarifvertrag, den man dann kündigen würde. Meistens ist es so, dass man, wenn man so einen Vertrag hat, Klauseln einbringen kann, was man einzeln kündigen kann. Also man, ne, es ist so, dass man entweder den ganzen Mantel kündigt oder man spaltet das in verschiedene Gruppen, was man genau kündigen kann, so dass man nicht komplett den ganzen Mantel kündigt, sondern einige Sachen, so bei uns zum Beispiel eben nur die Entgeltbatterie. Da würden wir zum Beispiel auch versuchen, das nochmal aufzuspalten im neuen Tarifvertrag oder dass man da noch einige Sachen mit reinnehmen kann für die nächste Generation, sage ich mal, dass man da mehrere Sachen vielleicht kündigen kann, ohne den ganzen Vertrag kündigen zu müssen. Und VKA ist eben der Vertrag der kommunalen Einrichtungen, also da gehören die kommunalen Krankenhäuser dazu. Der Vertrag ist teilweise sogar in manchen Punkten wirklich viel besser als unser Vertrag im Moment, sodass wir denken und auch relativ stark in der Annahme sind, dass wir da nicht reinfallen würden, weil das der Charité einfach viel mehr kosten würde. Also da sind die Bereitschaftsdienste gedeckelt, da gibt es relativ viele Zuschläge, die wir nicht haben. Und deswegen denke ich, dass wir da eben nicht reinfallen würden in diesen Vertrag. Aber da werden wir auf jeden Fall noch eine riesengroße Informationskampagne starten, um die Ärzteschaft erstmal zu erfragen, ob sie dafür oder dagegen sind, das dann weiterverfolgen.
Ah ja, das ist ja mega spannend. Vielen Dank für die ganz ausführliche Erklärung.
Ja, vor allem auch für die Einblicke mal in so einen Ablauf. Wir haben es jetzt auch ganz bewusst mal nicht unterbrochen und laufen lassen, um auch mal allen da draußen diese doch ungefilterten Einblicke, die wir hier vorher im Übrigen auch nicht abgesprochen haben, einfach mal zu ermöglichen. Also vielen Dank dafür, Enno.
Und auch die Dimension klar zu machen, die es braucht, um einen Streik, der dann irgendwie vielleicht dann in 24 Stunden sichtbar ist, ja, einmal abzubilden.
Und der ja vielleicht auch nochmal kommt, wie wir gerade gehört haben.
Genau. Wie ist denn, du hattest auch gesprochen davon, dass du sehr beeindruckt warst, als du auf der Bühne standest, wie viele das waren und jetzt auch nochmal, dass ihr unzufrieden seid, weil das irgendwie jetzt auch doch noch nicht zu so richtig viel geführt hat. Wie ist die Stimmung bei, also unter den Beschäftigten und bei allen, die jetzt vielleicht auch im näheren Bekanntenkreis von euch sind oder im aktiven Kreis? Ja, wie geht's euch?
Ja, es ist so, dass auch insbesondere nach der Corona-Zeit relativ viele einfache Chefs sind. Also es ist wirklich die Arbeitsbedingungen, die uns zu schaffen machen, die vielen Bereitschaftsdienste, die vielen Überstunden. Also das höre ich schon ganz oft, dass ziemlich viele nicht zufrieden sind. Gar nicht monetär, sondern einfach, weil viele überall einspringen und überall noch so ein bisschen helfen, weil man eben einfach als Arzt zum einen kollegial ist und zum anderen natürlich die Patientensicherheit gewährleisten will und dann trotzdem noch macht und tut und einfach erschöpft ist. So wie nach einem Marathon, wo man sagt, okay, da ist das Ziel und dann wird es einfach wieder weiter nach vorne gelegt und nach vorne und man läuft und ist schon, kann nicht mehr und denkt, okay, das schaffe ich trotzdem. Also ja, erschöpft.
Ja. Schönes Bild. Schönes Bild. Tobias, du zum Abschluss noch.
Ja, für mich ist ein bisschen eine andere Situation tatsächlich. Also in der Position und in dem Fach sieht es, glaube ich, ein klein bisschen anders aus. Genug zu tun gibt's. Aber ich springe natürlich nicht so viel ein. Ich kann nur sagen, also ich finde das. Ich war da jetzt peripher dran beteiligt, nur über den Arbeitskreis und vielleicht eher, ich finde es bemerkenswert, was ihr, Enno, da auf die Beine gestellt habt. Und ich glaube, also nochmal in so einem größeren Rahmen, also jenseits der Frage, sagst du ja selber auch, wie viel Prozent gibt es jetzt da linear, nicht linear, sonst die Erhöhung. Ich glaube, was das einfach zeigt, auch was passiert jetzt überall, ist, dass das einfach so nicht mehr weitergehen kann, dass das auf dem Rücken des Personals, egal ob es jetzt das Ärztliche, das Pflegerische oder welches auch immer ist, und das System ist an der Grenze und die drin arbeiten, verschaffen sich ja mindestens mal Luft und es braucht einfach konkrete Verbesserungen und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, das zum Ausdruck zu bringen und einer davon sind eben Streiks.
Ja, okay, ihr beiden, angesichts der doch etwas fortgeschrittenen Zeit, vielleicht noch eine Abschlussfrage, die wir auch sehr häufig gestellt bekommen haben. Und zwar, habt ihr Lösungsmöglichkeiten für das DRG-System beziehungsweise für das Gesundheitssystem? Wir wollen das gar nicht groß ausdehnen, sondern ihr könnt das ja vielleicht mal versuchen, in ein, zwei Sätzen zusammenzufassen. Weil, wie gerade eben schon kurz angedeutet, wir haben das doch sehr häufig gestellt bekommen, die Frage, haben dann immer wieder versucht, darauf zu verweisen, dass wir eben dann doch vielleicht nicht die Expertinnen und Experten sind, die sich so ein komplett neues System jetzt ausdenken können, aber natürlich eben viele interessante zumindest Ansätze haben, die man versuchen könnte umzusetzen. Ja, und da ihr ja auch schon viel darüber nachgedacht, diskutiert, gesprochen habt, Mal kurz vielleicht Anregungen von eurer Seite noch.
Wir haben das auch so ein bisschen versucht aufzuschreiben. Ich glaube schon, also da natürlich stehen vielen die Haare zu Berge, weil das Selbstkostendeckungsprinzip ja so diskreditiert wurde. Ich glaube aber dennoch, dass es sowas wie eine Kostendeckung braucht, und zwar eine bedarfsorientierte. Und das Problem ist, dass der Bedarf nirgendwo definiert wird und dass es keine wirkliche Planung im Gesundheitssystem gibt. Das heißt, ich würde denken, wir brauchen eine gute Planung. Wo brauche ich welches Krankenhaus mit welchen Fachabteilungen? Wo brauche ich welches Personal, welche Patienten mit welchen Erkrankungen? Das kann man halt nicht bis ins letzte Detail, aber dass ich plane, was ich brauche, bei welcher Erkrankung brauchst welche Versorgung. Das sollte möglichst evidenzbasiert passieren. Und dann muss das ausreichend finanziert werden, und zwar inklusive der Personalkosten. Und wenn es nicht die Möglichkeit gibt, Gewinne zu machen, dann gibt es eigentlich auch keinen Anreiz, das auszunutzen. Deswegen darf es eben nicht auf Konkurrenz und Wettbewerb basiert sein, sondern es muss auf Kooperationen, und Kassen müssen mit Krankenhäusern zusammenarbeiten, dass die Patienten gut versorgt werden. Das ist ein richtig großer Wurf. Dazu muss man ziemlich viel verändern, aber ich glaube, anders geht es nicht. Und das ist auch, wäre auch ein Kulturbruch mit der, das geht halt nicht in einem System, das man Gesundheitswirtschaft nennt, sondern man muss es Gesundheitswesen und Gesundheitsversorgung nennen.
Das war eine ganz gute Zusammenfassung, wo ich auch denke, dass sich viele, wenn nicht sogar alle, der bunten Kittel damit identifizieren könnten. Und somit ein großes, großes und herzliches Dankeschön an euch beide, dass ihr da wart.
Ja, vielen Dank.
Ja, danke an euch. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, super gerne. Und vielleicht ja auch mit einer Kooperation in der Zukunft. Auch das wäre schön.
Ja gut, mit dem Bild des Marathons in unseren Köpfen kommen wir zum Ende einer weiteren Folge unseres Podcasts. Auch von meiner Seite nochmal vielen Dank an unsere beiden Gäste. Nochmal der Hinweis, wie immer am Ende, für unsere ZuhörerInnen, wenn ihr Lust habt, bei uns mitzumachen oder einfach Interesse daran habt an uns und was wir so machen, dann könnt ihr uns immer kontaktieren über die gängigen Kanäle. Social Media wurde jetzt auch schon erwähnt, oder unsere Website und auch die E-Mail-Adresse bunte-kittel@posteo.de. Schreibt uns niederschwellig, wir antworten und können schauen, wie ihr beitragen könnt. Und auch nochmal zum Podcast. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns eine positive Bewertung geben könntet. Genau, es wäre natürlich schön, wenn uns immer mehr Menschen auch hören und schnell finden. Und dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal mit wieder neuen spannenden GesprächspartnerInnen. Genau, wir haben noch einiges Schönes geplant. Macht's gut. Bis dahin.
Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao, ciao. Ja, okay.